Öffnet gerne Hebräer 12. Wir schauen uns heute Hebräer 12, Verse 1 bis 24 an. Wir erinnern uns da auch daran, was in Kapitel 11 vorher war. Nämlich, da werden einige Helden des Glaubens, Heilige des Alten Testaments uns vorgeführt und gezeigt, wie sie im Glauben gewandelt sind und kleinere Verheißungen erhalten haben, die Gott ihnen gegeben hat und hingeblickt haben auf die große Verheißung, die wir mit ihnen zusammen eines Tages erhalten werden. Und so lese ich ab Kapitel 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schmach für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der an alle teilbekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die ermatteten Knie und macht gerade Bahne für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkomme, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er, nachdem er verworfen wurde, dass er danach verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass sie das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll er gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu den Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Der Titel der heutigen Predigt ist Trost in Züchtigung oder Trost in der Züchtigung. Der Schwerpunkt heute Morgen wird darauf liegen, dass Gottes väterliche Züchtigung, die er in unser Leben bringt, Schwierigkeiten, die er in unser Leben bringt, dass diese zum Trost gedacht sind. Wir sehen in ihnen, während wir auf dem Lebensweg, auf dem Glaubensweg wandeln, sowohl eine Ermutigung in diesem Weg als auch eine Hilfe auf diesem Weg. Den Zweck des Kapitels, auf eine gewisse Weise den Zweck des ganzen Hebräerbriefs, finden wir am Ende von Vers 1, wo es heißt, deshalb lasst uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Es gibt einen Wettlauf. Das christliche Leben ist ein Wettlauf, ein Rennen. Wir laufen etwas entgegen, nämlich einer Verheißung, einer himmlischen Stadt, einem herrlichen Bräutigam, einem ewigen Erben. Und wir glauben daran, dass dieser Pfad zum Leben führt. Und so rennen wir auf diesem Pfad des Glaubens. Und wonach streben wir? Wofür rennen wir? Was ist das Rennen? Es ist ein Streben nach Heiligkeit. Im Kontext des Hebräerbriefs waren die Hebräer, wie sie genannt werden, zum rettenden Glauben gekommen. Sie haben die Verheißung gehört, die durch Christus an die Menschen gegeben ist. Sie haben es geglaubt und ihr Glauben hat zu Liebe geführt, zu Werken. Es war klar, sie waren im Glauben. Sie haben die Rituale des Judentums verlassen und haben sich Christus angeschlossen, der Gemeinde angeschlossen. Und wie es nun mal war, kam Verfolgung auf. Schwierigkeiten, auch vielleicht innerhalb der Familie, Schmach, da war ein Widerstand gegen ihren Glauben. Und eine Zeit lang haben sie das mit Freude ertragen. Kapitel 10 lesen wir davon, dass sie den Raub ihrer Güter mit Freude erduldet haben. Aber eben nur eine Zeit lang. Zu einem gewissen Punkt sind sie diesen Weg gelaufen mit Ausdauer. Aber nun waren sie ermüdet. Sie waren an dem Punkt, fast aufzugeben, sich fast dem Judentum wieder zuzuwenden, wo es einfacher zu sein scheint, wenn man umgeben ist von Menschen, die diese Lehre vertreten. Und so heißt es in Vers 4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Mit dem Blut ist wahrscheinlich der Märtyrertod gemeint. Sie sind kurz vorm Märtyrertod zurückgewichen und sind kurz vor dem Abfallen. Und der Hebräerbrief warnt sie, er sagt, seid nicht wie die Israeliten, die während sie durch die Wüste gegangen sind und dann am Ende dieser Wüstenzeit ins gelobte Land gehen sollten, das von Milch und Honig fließt, kurz davor im Unglauben sind sie doch nicht eingegangen. Sie sind abgefallen. Sie haben den Lauf nicht vollendet. Und der Hebräerbrief fordert sie auf, hart durch. Haltet durch. Lauft weiter auf diesem Weg. Und bezüglich dieses Wettlaufs sagt uns unser Text drei Dinge. Zum einen nennt es die Grundlage des Wettlaufs. Zweitens die Umsetzung Und drittens die Mittel. Die schauen wir uns kurz an. Zum einen die Grundlage. So wie es bei einem Wettlauf nun ist, läuft man, um etwas zu erreichen, ein Ziel, einen Siegespreis vielleicht. Und der Siegespreis ist bei einem Wettlauf in der Regel unsichtbar. Man sieht ihn erst, wenn man angekommen ist. Noch sehen wir nicht das Ziel. Aber wir glauben, dass es diese unvergängliche Krone am Ende geben wird. Wir laufen dieser himmlischen Stadt entgegen und glauben, dass sie da sein wird. Aber warum? Welchen Grund haben wir zu glauben, dass es sich tatsächlich so verhält, wie die Bibel es sagt, wie es uns verheißen wurde? Und die Antwort, die uns der Hebräerbrief gibt, ist, weil derjenige, der es versprochen hat, auch sein Wort halten wird. Und woher wissen wir, dass derjenige, der es uns verheißen hat, sein Wort halten wird? Nun, weil es eine ganze Wolke an Zeugen gibt, die zwar nicht das Ende erreicht haben, denn sie werden es erst mit uns zusammen erreichen, die große Verheißung haben sie noch nicht erlangt, aber sie haben zahllose kleine Verheißungen bekommen. Abraham, der einen Sohn in seinem hohen Alter versprochen bekommen hat. Noah, der eine Rettung vor einer globalen Flut versprochen bekommen hat, wenn er die Arche baut. Kriege, die gewonnen werden würden gegen die Feinde, wenn sie jetzt zu diesem Zeitpunkt ausgehen. Und in all diesen kleinen Verheißungen hat Gott sein Versprechen gehalten. Und so sind sie Zeugen davon, dass Gott zuverlässig sein Wort erfüllt. Und Kapitel 11, wie ich erwähnt habe, nennt viele dieser alttestamentlichen Heiligen und zeigt uns auf, wie sie zu Zeugen werden. Und er sagt damit, Gott hält sein Wort. Gott erfüllt seine Verheißungen. So einen Gott haben wir. Wenn er es bei den kleinen Verheißungen tut, wie wird es nicht vielmehr bei dem Großen tun? Wo all diese Männer Gottes, die die kleinen Verheißungen empfangen haben, gleichzeitig ihr Leben lang gelaufen sind, der großen Verheißung entgegen. Und so wird die Schrift, was das Zeugnis ist, das uns überliefert wurde, dieses Zeugnis ist die Grundlage unseres Glaubens. Aber der Text nennt uns nicht nur die Grundlage, sondern auch die Umsetzung. Das finden wir am Ende von Vers 1. So lasst uns nun jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Zwei Dinge gehören dazu. Das eine ist die Last ablegen. Damals war es so in den Olympischen Spielen oder anderen Rennen zu der damaligen Zeit, dass man üblicherweise sein schweres Gewand ausgezogen hat. Die Griechen sind im Normalfall nackt gerannt, weil die Toga, die sie angezogen haben, sie verlangsamt hätten. Es war eine Last beim Rennen. Wenn du gewinnen willst, musst du etwas ausziehen. So war es damals. Und auch in unserem Glaubensleben gibt es Lasten, die wir ablegen müssen. Vielleicht nicht an sich Sünden, aber Dinge, die uns verlangsamen. Seien es Ablenkungen, seien es auch manche Beziehungen, seien es gewisse Vergnügungen dieses Lebens, gewisse Gegenstände vielleicht oder Gewohnheiten. Im Fall vom reichen Jüngling war es Geld, das ihn verlangsamt hat, tatsächlich der Verheißung nachzurennen. Aber das Zweite ist die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und in diesem Kapitel geht es viel mehr um die Sünde als um die Lasten. Das ist, wenn man so will, das größere Problem. Seht ihr, eine Last wird dich verlangsamen beim Rennen, aber theoretisch könntest du mit einem schweren Gewand rennen. Aber die Sünde wird beschrieben wie etwas, was einen umstrickt, wie ein Netz, das deine Füße zusammenbindet oder ein Kabel, das sich um deine Füße bindet und du wirst beim Laufen hinfallen, auf dein Gesicht fallen und eine Zeit lang kannst du gar nicht rennen. Das ist das größere Problem. Im Kampf oder im Rennen der Heiligkeit entgegen. Ja, es gibt Lasten, aber das Große sind die Sünden, die wir auch aktiv angehen müssen. Und die Frage ist, Wie tun wir das? Ich denke, wir kennen das alle, dass wir Sünden ablegen wollen in unserem Leben. Wir wollen auch Lasten ablegen und oft versagen wir ja auch darin. Aber was ist das Mittel, um dies zu erfüllen? Das sehen wir in Versen 2 und 3. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schmach für nichts achtete und der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Hier ist die ganze Kraft des christlichen Lebens. Wir schauen uns die Zeugen an, die uns bestätigen, dass das der richtige Weg ist. Wir schauen uns die alttestamentlichen Gläubigen an, ja. Aber die Kraft ist erst dann zu finden, wenn wir auf Christus schauen. Warum? Zum einen sehen wir bei ihm ein weit größeres Vorbild als jeder Glaubensheld, der vor ihm kam. Er hatte auch eine vor ihm liegende Freude, eine Verheißung, die er entgegengerannt ist. Auch er hatte Schwierigkeiten, etwas zu erdulden und letztlich war es weit größer als alles, was wir jemals erdulden werden. Ein Kreuz von Sündern, die Schmach, hat er getragen an unserer Stelle. Also wir sehen ein Vorbild, das weit größer ist, weit perfekter. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf eine gewisse Weise gibt es nur ein Vorbild des Glaubens, das ist Christus. Aber da gibt es etwas Zweites. Nämlich, dass er in seinem Lauf für uns gelaufen ist. Abraham, Noah, Mose, die sind gelaufen und wir sehen ein Vorbild in ihnen. Aber auf eine gewisse Weise sind sie nicht gelaufen für uns. Sie waren uns ein Vorbild, aber weiter nicht. Christus mit seinem Lauf der Gerechtigkeit, des Wandelns in Heiligkeit, ist er für uns gelaufen, denn diese Heiligkeit ist uns zuteil geworden. Er ist dem Kreuz entgegengegangen und hat das Kreuz erduldet für uns, damit all unsere Sünden uns vergeben werden, dass all seine Gerechtigkeit uns zuteil werden würden. Das heißt, im Schauen auf Christus sehen wir einen, der uns geliebt hat. Deshalb schauen wir auf ihn. Wir schauen auf ihn. Da ist die Kraft, die Lasten abzulegen. Wir sehen einen, der kostbarer ist als die Vergnügungen der Welt, der Besseres verspricht, der besser für uns ist. Und nun haben wir den christlichen Lauf auf eine gewisse Weise beschrieben. Der Hebräerbrief hat jetzt, oder Kapitel 12 hat jetzt uns erklärt, was das christliche Leben ist, in wenigen Worten. Die Frage ist, wenn es so einfach ist, warum haben die Hebräer nicht ausgehalten? Warum gab es dieses Ermüden und dieses Zurückweichen? Man könnte ja sagen, okay, sie, ja, schau auf Christus, leg die Lasten ab, leg die Sünden ab, fertig. Aber da sind Dinge, die notwendig sind. Beispielsweise, ohne den Heiligen Geist können wir gar nichts tun. Wir brauchen den Geist Gottes in uns. Wir brauchen die Gemeinde. Es ist kein Wettlauf, den wir alleine laufen. Aber was dieser Text betont ist, es gibt eine notwendige Kenntnis. Wir müssen etwas wissen. Lehre, Theologie ist nicht egal. Hosea 4, Vers 6 sagt, mein Volk kommt um aus einem Mangel an Erkenntnis. Manche Dinge sind vielleicht offensichtlich. Man braucht ein Kenntnis von diesem Wolken der Zeugen, wenn wir ihrem Zeugnis nachwandeln wollen. Wir brauchen eine Kenntnis von Sünde, wenn wir Sünde ablegen wollen. Wir brauchen vor allem eine Erkenntnis von Christus, wenn wir auf ihn blicken wollen. Und so hat der Hebräerbrief auch sehr viel uns Christus vor Augen gemalt. Der bessere Hohepriester, der höhere Mose und so weiter. Aber was wir hier lesen ist, und ihr habt das Trostwort vergessen. Das ist, was die Hebräer nicht hatten. Eine Kenntnis, die sie brauchten. Ihr habt das Trostwort vergessen. Vers 5 ist das. Das zu euch als zu Söhnen spricht. Und was ist es? Was ist dieses Trostwort, das sie brauchten, um voranzustreiten, das, weil sie es vergessen haben, sie verhindert haben? Was ist das Trostwort? Das ist dies. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Der Hebräerbriefschreiber zitiert an dieser Stelle Sprüche 3, Verse 11 und 12, wo Salomo zu seinem eigenen Sohn spricht. Und Salomo hat gewiss seinen Sohn gezüchtigt. Aber Salomo spricht nicht von sich selbst hier. Er weist seinen Sohn hin auf einen höheren Vater, auf den himmlischen Vater, und sagt ihm, wenn Gott dich züchtigt, so verzage nicht. Es ist ein Trostwort. Denn er behandelt dich wie ein Sohn. Er sagt ihm, du siehst, wie ich dich behandle als Vater. So schau auf den, der dich ebenfalls so behandelt. Und direkt nachdem er diese Worte spricht, was der Hebräerbriefschreiber nicht weiter zitiert, Salomo geht direkt weiter und preist dann die Weisheit. Spricht davon, wie kostbar die Weisheit ist, dass es kostbarer ist als Gold und Perlen. Und der Grund, warum er direkt auf die Weisheit eingeht und uns zeigt, wie kostbar es ist, Weisheit zu haben, ist, weil die Züchtigung zur Weisheit dient. Und Gott weiß, wie kostbar es ist. Und es ist in Liebe, dass er uns züchtigt, damit wir diese Weisheit bekommen. Gott meint es gut mit uns. Es ist seine Liebe, wenn er uns züchtigt. Also, was ist überhaupt Züchtigung? Das Wort Züchtigung im Griechischen, was hier verwendet wird im Hebräerbrief, kommt von dem Wort Kind. Also es bedeutet sowas wie jemand behandeln, wie man ein Kind behandelt. Und die Hauptbedeutung, die Weise, wie dieses Wort meistens verwendet wird im Griechischen, ist Bildung, Unterrichtung, Erziehung. Es wird verwendet, um jemand etwas beizubringen. So lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, Vers 22. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterwiesen. Das ist das gleiche Wort. Er wurde unterwiesen. Apostelgeschichte 22, 3. Paulus war zu den Füßen Gamaliels erzogen worden nach der Strenge des väterlichen Gesetzes. Er wurde erzogen. Was ich damit sagen will, ist, wir denken oft, wenn wir das Wort Züchtigung hören, nur an Bestrafung. Ich habe was falsch getan und nun kriege ich einen Klaps auf den Po. So in der Art. Aber das Wort Züchtigung ist weit größer als das. Es beinhaltet Strafe und Korrektur, aber es beinhaltet auch aktive Erziehung. Gott ist, wenn er uns als Söhne behandelt, nicht lediglich reaktionär. Dass er sich zurückzieht und uns machen lässt, was wir wollen, bis zu dem Punkt, wo wir sündigen, und dann greift er ein und führt eine Schwierigkeit ein. Nein, sondern Gott ist aktiv dabei, Schwierigkeiten in unser Leben zu bringen, die uns unterrichten, die uns wachsen lassen, die uns lehren. Und gleichzeitig ist, wie ich es schon die ganze Zeit verwende und wir auch hier sehen, es eine Schwierigkeit, etwas, was auch irgendwo schmerzlich ist. In Lukas 23, 16 heißt es, also Pilatus spricht, ich will ihn, Jesus, züchtigen und freilassen. Mit Züchtigung war hier Auspeitschen gemeint. Und so lesen wir auch in Hebräer 12, das ist jetzt Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude. Es ist also etwas Schmerzhaftes, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie die friedliche Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also, und wenn wir mit unseren Kindern umgehen und sie erziehen wollen, da greifen wir ja auch nicht nur ein, wenn Schwierigkeiten kommen. Warum ist es so, dass wir unseren Kindern Aufgaben geben, die sie zu Hause erledigen sollen? Warum müssen die Kinder warten, bis wir gebetet haben, um das Essen zu essen? Und dann müssen sie auch den ganzen Teller aufessen. Warum ist es so, dass wir unseren 12-jährigen Sohn vielleicht mit rausnehmen, während wir die Scheune bauen, dass er mit anpackt, obwohl wir es wahrscheinlich selbst schneller machen könnten? Diese Schwierigkeiten sind nicht Bestrafungen, sondern wir geben unseren Kindern Schwierigkeiten auch, weil wir sie fürs Leben vorbereiten wollen, weil wir ihnen etwas beibringen wollen. Und so ist auch der Herr bei uns. Und so sehen wir, dass Gott, wenn er uns Schwierigkeiten gibt, an uns arbeitet und uns behandelt wie ein Vater. Also können wir auch die Frage stellen, warum litt eigentlich Jesus? Auch andere, wir könnten auf Hiob zeigen, aber bei Jesus sehen wir einen, der definitiv kein einziges Mal gesündigt hat. Und doch lesen wir, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Alter, an Gnade bei Gott und den Menschen. Als er 5 war, war er ein perfekter 5-Jähriger, aber er war noch nicht vorbereitet, seinen Dienst zu machen, den er mit 30 tun musste. Und so hat Gott ihn erzogen. Wie? Hebräer 2 lesen wir, denn es geziemte ihn, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Oder Hebräer 5. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er vollendet war, wurde er allen, die zu ihm gehören, den Urheber ewigen Heils. Deshalb spricht dieser Text auch übrigens von Söhnen. Und nicht von Söhnen und von Töchtern. Weil in erster Linie behandelt Gott seinen eigenen Sohn entsprechend dieser Züchtigung, entsprechend dieser Liebe. Und der Grund, warum wir wie Söhne behandelt werden, ist, weil wir in Christus sind. Wir werden behandelt, wie Christus behandelt wurde. Wir werden behandelt wie Christus, wie Söhne. Und diese Züchtigung vom Herrn ist sowohl eine Ermutigung auf unserem Glaubensweg als auch eine Hilfe. Das sind die letzten zwei Aspekte, die wir heute betrachten. Wie es zu einer Ermutigung wird auf unserem Glaubensweg, als auch wie es zu einer Hilfe wird auf unserem Glaubensweg. Und so lesen wir in Vers 5, wie es zu einer Ermutigung wird. Und ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das Argument, das er hier bringt, ist: Wenn Gott dich wie ein Vater behandelt, dann ist er auch dein Vater. Es ist recht simpel. Wenn Gott Leiden in unser Leben führt, dann zur Heiligung, zum Guten. Und wir können uns gewiss sein, dass wenn Gott uns als Vater behandelt in der Züchtigung, dass er gleichzeitig uns als Vater behandeln wird in seiner Versorgung und in seiner Bewahrung und in dem Erbe, das wir erhalten und in der Freude, die er gegenüber seinen Kindern hat und in der Gemeinschaft, die er mit seinen Kindern hat und in der ewigen Liebe, die er über seine Kinder ausgießt für alle Ewigkeit. Wenn Gott unser Vater ist in der Züchtigung, dann auf jede Weise ist er auch unser Vater. Es ist also eine wunderbare Ermutigung, wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen. Und zwar solche Schwierigkeiten, die auch zur Heiligkeit führen. Die Welt erlebt auch Schwierigkeiten. Viele. Und sie sind auf eine gewisse Weise auch Warnungen für die Welt. Aber die Züchtigung erkennt man daran, dass es uns heiligt. Dass es Liebe in uns bewirkt, Geduld und Demut und Heiligkeit, dass wenn es uns Christus ähnlicher macht, daran erkennen wir Züchtigung. Wenn das in deinem Leben der Fall ist, Kind Gottes, dann sei ermutigt, denn Gott ist dein Vater. Wenn wir uns vorstellen, ein Junge in einem Waisenhaus. Eines Tages kommt ein Mann herein, ein liebevoller Mann, und alle sprechen gut von ihm. Er ist ein Gentleman, er ist ein guter Mann, er kann versorgen. Und dieser Mann sagt zu dem Jungen, ich werde dich adoptieren. In Deutschland ist der Prozess viel schwerer, aber stellen wir uns das einfach mal vor. Ich werde dich adoptieren. Und so kommt der Junge zu diesem Mann nach Hause. Und er ist jetzt sein Sohn. Und siehe da, gleich zu Beginn bekommt der Sohn jetzt Aufgaben zuteil. Er soll die Spülmaschine ausräumen. Er soll im Garten helfen. Rasen mähen. Und siehe da, der Sohn macht etwas falsch. Er benimmt sich falsch und der Vater züchtigt ihn, gibt ihm liebevoll vielleicht einen Klaps auf den Po und sagt ihm, es tut mir weh, das tun zu müssen, aber ich will, dass du wächst. Und dieser Sohn wird vielleicht bitter werden. Er wird vielleicht denken, ich bin doch hier gerade aufgenommen worden, mir wurde versprochen, es wird ein herrliches Zuhause. Und ich schaue mir die Nachbarkinder an und dieser Mann, der sich mein Vater nennt, hat kein einziges Mal die Nachbarkinder gezüchtigt, kein einziges Mal den Nachbarkindern eine Aufgabe gegeben. Sie können frei machen, was sie wollen und hier mich nennt er Sohn und er behandelt mich wie ein Sklave vielleicht, so denkt er. Und eine Bitterkeit kommt in seinem Herzen auf. So erging es auf eine gewisse Weise den Hebräern. So auf diese gewisse Weise ergeht es uns auch oft, oder nicht? Schwierigkeiten kommen und wir sind verunsichert. Herr, warum tust du das? Aber so behandeln Väter ihre Kinder. Und es bestätigt die Liebe Gottes. Und so sehen wir, dass die Züchtigung eine Ermutigung ist. Und wir wollen uns diesen zweiten Aspekt auch anschauen, dass Züchtigung, Schwierigkeiten uns tatsächlich helfen, genau das Ziel zu erfüllen, dem wir entgegenrennen. Der Wettlauf, der vor uns liegt, ist ein Wettlauf der Heiligkeit. Im Glauben wandeln wir und rennen dieser Heiligkeit entgegen. Und die Züchtigung ist eine aktive Hilfe darin. So heißt es ab Vers 10, denn jene, damit meinte die Väter, die uns gezüchtigt haben, die irdischen, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Es ist also nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine Hilfe. Ich will euch ein Beispiel geben, das wahrscheinlich für uns alle sehr fremd sein wird, aber ich glaube, wir können uns trotzdem hineinversetzen. Stellt euch einen jungen Mann vor, vielleicht 16, der in einem gebrochenen Zuhause ist und sich in einer kriminellen Bande oder einer Gang dort seinen Trost sucht und seine Zugehörigkeit und ein Ritual zur Aufnahme in diese kriminelle Bande ist es, dass das Logo der Bande in die Haut auf seine Schulter eingebrannt wird. Okay? Stellt euch das mal vor. Um aufgenommen zu werden in diese Bande, muss er also etwas ertragen. Da ist eine Herausforderung, ein Schmerz, eine Schwierigkeit, die auf ihn zukommt. Und doch dient diese Schwierigkeit ihm zum Trost auf eine gewisse Weise, zur Ermutigung. Er kann jederzeit auf seine Schulter schauen und er sieht, ich gehöre zu dieser Gang. Das ist eine Bestätigung für ihn. Okay? Das war der Aspekt, den wir auf eine gewisse Weise schon betrachtet hatten, dass die Züchtigung Gottes uns bestätigt darin, dass wir Söhne sind. Aber dieser Schmerz, den dieser junge Mann erträgt, hilft ihm nicht, genau das zu erfüllen, was er gerade erfüllen will, nämlich Gangster zu sein. Es bringt ihm nicht bei, wie man mit Waffen umgeht. Es gibt ihm kein Mut oder Fähigkeit. Es lässt ihn nicht schlaue Pläne ausdenken, wie man was Böses anrichten kann. Es ist keine Hilfe für ihn in seinem Zweck. Es ist lediglich eine Ermutigung. Aber Gottes Züchtigungen, sie sind nicht lediglich Bestätigung davon, dass wir zu ihm gehören, sondern sie helfen uns aktiv, genau das zu erreichen, was wir tun, nämlich der Heiligkeit nachzustreben. Auf eine gewisse Weise sind diese Leiden sogar notwendig, um überhaupt das Ziel zu erreichen. So lesen wir in 1. Petrus 1,6: Wenn es nötig ist, seid ihr jetzt eine kurze Zeit durch mancherlei Anfechtungen betrübt worden. Petrus sagt, ihr seid betrübt worden für eine kurze Zeit, weil es nötig war. Wofür? Damit es zu Gerechtigkeit führt. Psalm 119,67: Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Ein paar Verse später: Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lerne. Und wir müssen auch vor Augen halten, dass die Leiden, wenn sie auch jetzt gerade groß und schmerzhaft erscheinen, und sie sind es auch, die dennoch klein sind und kurz, verglichen mit ihren Auswirkungen, die herrlichen Auswirkungen. 2. Korinther 4, Vers 17 heißt es: Denn unsere Bedrängnisse, die schnell vorübergehend und leicht sind, bewirken in uns eine über alle Maßen überreichliche ewige Herrlichkeit. Die kurzen Leiden bewirken eine über alle Maßen überreiche ewige Herrlichkeit. Wie kann Paulus das schreiben? Hatte Paulus vielleicht nur kurze und oberflächliche Leiden? Kannte er es vielleicht nicht, zu leiden wie wir? Ist er vielleicht mit der Realität ein bisschen verwirrt? Nein, Paulus hat viel gelitten. Der Grund, warum er das so schreibt, ist wegen dem, was er auch in Römer 8, Vers 18 schreibt. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Sie sind klein im Vergleich. Psalm 30, Vers 6: Denn einen Augenblick währt sein Zorn, lebenslang aber seine Gnade. Am Abend kehrt das Weinen ein, am Morgen aber der Jubel. Jesaja 54, 8: Einen kleinen Augenblick habe ich mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Leiden ist nicht dein Feind, Kind Gottes. Leiden ist dein Freund. Kind Gottes, das musst du wissen. Viele von uns haben das Trostwort vergessen, das zu uns spricht wie zu Söhnen. Das musst du wissen, wenn Leiden kommen. Vergiss es nicht, sonst wirst du träge in deinem Lauf. Unsere Hoffnung richtet sich auf eine Stadt, wo es ewigen Trost gibt, Ruhe, kein Schmerz mehr, auch keine Züchtigung mehr. Es wird nicht mehr notwendig sein, denn wir lesen in Vers 22 und 23 auch davon, dass die von den Geistern der vollendeten Gerechten, es wird ein Tag geben, wo wir vollendet sind in dem verheißenen Land. Aber es ist ein verheißenes Land. Noch sind wir nicht dort. Noch warten wir darauf. Noch rennen wir der Verheißung entgegen. Aber wir werden eines Tages eingehen. Darum, Seh Leiden wie ein Freund, empfange es, ja, mit Tränen, empfange es mit Tränen. Der Herr will deine Tränen auch, er will auch, wie es dir gerade geht, sehen. Wir müssen nicht immer lächeln, aber seh die Leiden nicht als einen Feind. Sie ermutigen dich, denn sie bestätigen seine, dass er dich adoptiert hat, wenn sie zur Heiligkeit dienen. Und sie helfen dir, genau das entgegenzustreben, wozu du berufen bist. Und ich will enden mit den Versen 12 bis 15, sie einfach vorzulesen, wo es heißt: Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die ermatteten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden.